Hier ist Preußen on Air. Crime Time Preußen. Ihr Weihnachtsspecial. Der Countdown läuft. Unaufhaltsam wirft das Weihnachtsfest seine Schatten voraus. Kerze für Kerze rückt es näher und näher. Bald öffnet sich das erste Adventstürchen. Was verbirgt sich dahinter? Eine quälende Endlosschleife von Stille Nacht? Oder die schwerwiegende Entscheidung Brust oder Keule? Und dann die liebe Verwandtschaft. Da möchte man doch... Gruselt Ihnen schon? Dann sind Sie beim Weihnachtsspecial der Podcasts Preußen on Air genau richtig. Denn an den nächsten Freitagen im Advent wird es hier rätselhaft und geheimnisvoll zugehen. 4 Kriminalfälle aus dem historischen Preußen-Westfalens warten nur darauf, neu aufgerollt zu werden. Denn eines verbindet sie über die Jahrhunderte hinweg. Sie wurden nie gelöst. Deshalb nehmen Daniela Hellmann und Marie Brune detektivisch die Spuren auf und werden mit ihrem Wissensstand von der Vergangenheit und mit wilden Spekulationen der Gegenwart die Verfolgung aufnehmen. Dabei wird die Netzwerkkoordinatorin Daniela Hellmann, üblicherweise zuständig für das Netzwerk Preußen in Westfalen, ihre assoziative Kompetenz hilfreich zur Seite stehen. Wenn sie beispielsweise der Ungewissheit auf die Pelle rückt mit der Frage, Täter oder Opfer der Justiz? Marie Brune, wissenschaftliche Volontärin des LWL Preußenmuseums Minden, hat nicht nur ein Faible für die Geschichte der frühen Neuzeit, sondern es sind die Menschen, deren Motive und Psyche, die sie unter die Lupe nimmt. Betrug, Meineid, Tötung, einen Mord. Was bewegt Menschen, sowas zu tun? Das erste Schlaglicht werfen die beiden auf einen Fall von 1859. Schlagfluss, wie man für Schlaganfall sagte, oder Giftmord. Ein Interesse daran, die Wirtshausbesitzerin Anne-Katharina Gertrud Trösken um die Ecke zu bringen, hatten da so einige. Spekulieren Sie mit Daniela Hellmann und Marie Brune.
Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Gastwirtschaft, es ist auch eine Kegelbahn dort, Menschen trinken etwas, essen etwas und ja, man hat dort seinen Tag, Abend verbracht. Wir befinden uns in Dortmund, den 22. Mai 1859. Die Frau, die mit ihrem Mann die Gastwirtschaft betrieben hat, Anna-Katharina Gertrud von Trösken, arbeitet an diesem Abend wie immer eigentlich und zwischendurch kegelte sie auch mit den Gästen. Es ging ihr gut, sie hatte einen ganz normalen Tag. Am nächsten Morgen, am Montag, den 23. Mai 1859, klagt sie dann über Unwohlsein. Sie legt sich nochmal ins Bett. Um 14 Uhr steht sie wohl auf und gibt eben auch Anweisungen zu den Gartenarbeiten. Sie ist eben die Hoffrau, Hausfrau. Sie hat die Macht quasi darüber, verteilt die Arbeiten. Dort klagt sie aber auch schon über Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie setzt sich kurz darauf um 14.30 Uhr hin, trinkt ihre Tasse Kaffee und man merkt, ihr geht es immer schlechter. Es wird sogar so kritisch, dass man Anna-Katharina Gertrud, die wir jetzt nur noch Anna nennen, wenig später bewusstlos auf einer Treppe in ihrem Haus anfindet. Man trägt sie dann ins Bett und holt einen Arzt. Sie zeigt deutliche Symptome, dass eben mit ihrem Magen oder so etwas nicht stimmen sollte. Also sie würgt, sie stößt auf, Sie muss sich auch übergeben und zudem wird ihre Sprache auch auffällig. Sie kann nicht mehr richtig schlucken, ihre Zunge ist weißlich und ihr Blut scheint auch dick und dunkelrot zu sein. Einen Tag darauf, am Dienstag, den 24. Mai, verstirbt Anna dann. Einigen Zeugen fällt auf, dass der Kopf und der Halsbereich geschwollen sein sollen. Laut Todesursache des Arztes habe sie einen Schlagfluss gehabt. Das wäre dann heute ein Schlaganfall. Nun stellt sich die Frage, war es wirklich ein Schlaganfall oder scheint da doch noch etwas im Argen zu sein?
Da fragt man sich, naja, warum soll das denn jetzt so besonders sein, ne? Schlaganfall irgendwie, den kennt man ja auch heute. Aber wir würden ja nicht von einem Poison-Crime sprechen, wenn es sich um einen gewöhnlichen Schlaganfall möglicherweise handeln könnte. Denn was müssen wir wissen von Anna? So viel sei gesagt, die gute Frau war ja sehr, sehr fleißig mit ihrer Gastwirtschaft. Die haben wohl sehr viel, sehr gut eingenommen. Und kurze Zeit nach Annas Tod erstattet ihr Halbbruder Reinhold Anzeige gegen den Ehemann der Verstorbenen und deren gemeinsamen Dienstmagd. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt. Oder vielleicht auch nicht, denn genau darauf läuft es hinaus. Reinhold, der Halbbruder der Verstorbenen, bezichtigt den Ehemann Heinrich Trösken und die Dienstmagd Gertrud Jansen, dass sie Anna umgebracht haben sollen. Denn ein paar Tage nach Annas Tod sagte der Ehemann wohl zwischendurch bei Nachbarn, ja, ich werde schon nicht mehr lange alleine sein. Und war auch schon dabei, so ein bisschen das Geld wohl gut überlegt, irgendwo zu investieren oder auch nicht. Denn darum genau geht's. Er hatte nämlich gesagt, er will Gertrud, der ehemaligen Dienstmagd, einen Heiratsantrag machen. Und das hat, das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, eine Riesendiskussion gesorgt. Denn die Familie von Anna war evangelisch und die Dienstmagd Gertrud Jansen war katholisch und gefühlt haben die ihren eigenen kleinen Religionskrieg dann nochmal geführt. Ja, und man hatte wohl auf Seiten von Anna Trösken, also die Familie hatte Sorge, dass der Witwer das Geld ein bisschen zu gut unter die Menschen bringen möchte, vor allen Dingen zu gut zu seiner möglichen zukünftigen Ehefrau, was man vermeiden wollte. Und so schien es auch am Anfang, doch dann stand der Witwer und ehemalige Ehemann von Hanna, Heinrich Trösken, doch vor dem Standesamt und beteuerte, sie dort heiraten zu wollen in den nächsten 6 Wochen. Und ja, viele von euch werden sich jetzt fragen, Moment, man muss das beteuern, wieso muss ich denn zum Standesamt und nochmal sagen, ja hier, ich will wirklich heiraten. Heute ist das mit einer Anmeldung, klar, ganz formal. Da sagt man online, ja, ich möchte an dem Tag heiraten. Früher musste man tatsächlich selber noch da vorbeischauen und das tatkräftig beteuern. Und jetzt kommen wir dazu, Reinhold erstattet Anzeige. Und was genau passiert denn da? Und warum? Denn angeblich soll ja ein Schlaganfall gewesen sein.
Es geht dann mit den Ermittlungen los, natürlich. Nach der Anzeige direkt. 10 Wochen nach dem Mord exhumierte man die Leiche von Anna Trösken. Das heißt, die Extremitäten weisen eben weißen Moder auf. Die Haut war abziehbar oder soll abziehbar gewesen sein. Es gab keine krankhaften Erkennungen der Organe. Also die Organe schienen soweit vorher intakt. Und es ist Arsen im Magen und der Leber festgestellt worden.
Da kommen wir doch direkt zu unserem Gift, wa?
Genau. Man fand auch 2 Liebesbriefe an die Magd Gertrud, denen sie angeblich zugewandt war. Zudem hatte sie den Kaffee der Verstorbenen auch serviert. Also Gertrud hat Anna den Kaffee serviert.
Und wir wissen ja noch, Anna ging es danach gar nicht so gut.
Genau, danach wurde es ja deutlich schlimmer. Trösken hatte noch kurz, bevor seine Frau verstarb, einen Nachbarn gegenüber gesagt, dass er bald eine andere Frau habe. Da ist eben auch die Frage, wie kann er sich da so sicher sein? Denn die Anna, die hat ja noch gelebt.
Ja, und darauf werden die beiden ja auch dann auf jeden Fall erstmal festgenommen, zu Recht. So erstmal klingt das, also erstmal exhumieren nach 10 Wochen, also puh. Weiß ich nicht, ich selber habe noch keine Leiche nach 10 Wochen gesehen, aber ich glaube, das ist keine so angenehme Sache. Aber tatsächlich ist es so, dass die abziehbare Haut und der weiße Moder an den Händen, also an den Extremitäten, Händen und Füße recht normal sind. Aber was uns ja heute interessiert, das Arsen im Magen. Der eine oder andere weiß es vielleicht von euch, Arsen ist jetzt nicht so das Gesündeste, was man zu sich nehmen sollte. Nicht ohne Grund kriegt man das heute nicht mehr einfach so.
Es ist auch nicht standardmäßig in Lebensmitteln.
Ja, Gott sei Dank. Ne? Aber die Frage, die man sich jetzt stellen kann, so ja, Arsen im Magen. Nummer eins, wie kriegt man das denn raus? Und Nummer zwei, ist Arsen wirklich so giftig? Und hat sie das umgebracht? Ja oder nein? Oder war es doch am Ende der Schlaganfall? Und da müssen wir vielleicht ein bisschen mal zurückschauen in die Toxikologie. So müssen wir das einfach mal so nennen. Denn dass Ärzte, dass Leichen exhumiert werden und Ärzte zu Rate gezogen werden, dann tatsächlich nachzuprüfen, naja, natürlicher Tod, ja, nein, ist noch gar nicht so lange her. Denn Ärzte wurden erst recht spät tatsächlich hinzugezogen. Erst so ab, ja, den 19. Jahrhundert, also gerade so in unserer Zeit befinden wir uns, wo es immer mehr hinzukommt, dass Ärzte hinzugezogen worden sind. Und Giftmord war schon noch so ein Thema tatsächlich, muss man sagen. Also und dass man Arsen auch erst nachprüfen konnte, gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Das konnte man erst seit 1836. Also Anna gestorben 1859, nachprüfen 1836. Ich bin jetzt Kamata, also was ist mit dir? Okay, shame on us. Aber ihr seht, das ist noch gar nicht so lange her, dass man das nachprüfen kann. Und wie, das erklären wir euch auch einmal kurz. Erst seit, wie gesagt, 1836 mit der sogenannten Marschprobe. Ich bin kein Kenner in Chemie, aber auch ich habe das so halb verstanden. Denn man nimmt einen Teil des Verstorbenen, meistens so später vorzugsweise die Blase, und entnimmt eben halt einen Teil davon, tut es in ein Reagenzglas mit ein bisschen Zinkpulver, mischt das Ganze und lässt es tatsächlich reagieren. Das säuert quasi an. Und daraus entstehen Gase, vor allen Dingen Arsenwasserstoff. Und das fließt dann so schön durch so ein schönes Rohrsystem. Wir alle kennen das noch vielleicht aus dem Chemieunterricht, wie da mehrere Erlenmeyer-Kolben herumstehen. Und ungefähr so können wir es uns vorstellen. Der letzte Kolben wird dann auch erhitzt. Und diese Probe, dieses Arsenwasserstoff durch die Erhitzung, da reagiert was. Und das Arsen quasi in diesem Arsenwasserstoff, es setzt sich ab und wird schwarz. Und wird schwarz, wissen wir, oh, da hat jemand Arsen in seinem Kaffee vielleicht gehabt. Denn das darf man nicht vergessen, Arsen, das süßliche Gift, denn süßlich weiß, denn es sah nämlich tatsächlich aus wie Zucker, wenn man wollte. Also wer weiß, wenn Anna ihren Kaffee mit Zucker getrunken hat, hat sie das nicht mal gemerkt. Und diese Marschprobe hat man tatsächlich auch eben halt bei Anna durchgeführt und hat auch eben halt Arsen im Magen festgestellt. Doch der Gerichtsmediziner, der Erste, war der Meinung, ja, ist was drin, aber ob das gereicht hat, um sie umzubringen, eher weniger. Das wird definitiv der Schlaganfall gewesen sein.
Aber was hat dann Arsen für Wirkung auf den Körper? Also was, wenn man Arsen zu sich nimmt, wie kann man das erkennen? Oder wie kann man auch einen Schlaganfall erkennen? Das wären ja auch Fragen, die denn wichtig wären.
Ja, genau, absolut. Ne? Also von Arsen wusste man oder weiß man auch heute halt, das ergibt Magenschmerzen, Erbrechen. Also schon Symptome, die Anna definitiv vorzuzeigen hatte. Und auch, ja, auch Herabsetzung des Sauerstoffes im Blut. Das heißt, es kann tatsächlich dunkler werden, das Blut, wenn man es dann eben halt ablässt, wie der Arzt es wohl offensichtlich versucht hat. Aber alles ein Kann, genauso wie bei einem Schlaganfall, akute Sprachstörung. Das sagten die Zeugen ja auch. Anna hat sehr komisch gesprochen im Laufe des Tages, sehr schwerfällige Sprache. Brustkopfschmerzen gehören dazu. Und heute wissen wir auch, Schlaganfälle bei Frauen sehen ja auch ganz, ganz anders aus als die bei Männern. Das dürfen wir ja gar nicht vergessen. Und bei Arsen kommt noch hinzu, es kommt drauf an, wie lange du es nimmst. Das ist ein wichtiger Hinweis, glaube ich, den wir euch auch geben müssen. Denn Arsen kann sofort wirken. Also wir können jemandem eine tödliche Dosis sofort abbrechen. Also wir sollten nicht, also das soll hier keine Anleitung sein, aber
nicht nachmachen.
Ja, genau, bitte nicht nachmachen. Aber genau, es kann tatsächlich, wenn man eine zu hohe Arsen-Dosis verabreicht, kann man daran sofort sterben. Also sehr, sehr schnell. Man kann es aber auch immer in kleinen Portionen dosieren. Und dann vergiftet man sich, was heißt, man vergiftet sich langsam, das darf man gar nicht so sagen, denn der Körper gewöhnt sich daran. Das ist quasi wie bei manchen Drogen eben halt auch oder bei Alkohol, wenn ich jedes Mal, jeden Tag ein bisschen was trinke, gewöhnt sich der Körper natürlich auch daran. Und dann vergifte ich halt nach und nach. Und dann kriege ich auch eine Sprachstörung tatsächlich oder kann eine Sprachstörung tatsächlich bekommen. Und da ist die Frage, Was war es denn jetzt symptomtechnisch? Also von dem heutigen aktuellen Stand dürfen wir, wenn wir das heute sehen.
Könnte es beides.
Sein. Wir können Anna ja nicht mehr exhumieren. Ich befürchte, das wird ein bisschen schwer. Abgesehen davon, dass wir nicht mehr wissen, wo sie liegt. Aber ich glaube 1859, ich bin kein Arzt, aber...
Wird schwer,
glaube ich, genau. Aber von den heutigen Diagnostik, die wir hier vorliegen haben, die man uns ja übermittelt hat, wird es echt schwer, weil Arsen hat man gefunden. Ist die Frage, war es jetzt wirklich das Arsen oder war es doch ein Schlaganfall? Oder hat das Arsen den Schlaganfall ausgelöst?
Das ist nämlich auch die Frage. Was mich aber auch gerade so ein bisschen herumtreibt, ist, Anna war ja die Hausherrin. Hm. Wenn Arsen in ihrem Haushalt ist, wird sie das doch wohl wissen? Oder wie bewahrt man denn Arsen auf im Haushalt? Hat man das zu der Zeit da? Oh. Heutzutage, ich habe kein Arsen im Haushalt.
Du nicht? Ach, komisch. gute Frage, ne? Also das ist tatsächlich, würde man sagen, eine Hausherrin, die, also Anna war ja auch wohl offensichtlich die Herrin im Haus, die auch die Gastwirtschaft geleitet hat. Naja, Arsen hat man ja zumindest zur Abtötung von Ratten, Ungeziefer benutzt. Also ich meine, in der Gastwirtschaft Ratten oder in Umgebung von einer Gastwirtschaft Ratten zu finden, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, würde ich sagen. Also wo Essen ist.
Ist auch heutzutage noch.
Ja, genau. Also,
das ist ein Problem, ja.
Das geben die Ermittlungen gar nicht heraus. Das wäre natürlich eigentlich so als Polizeiaufgabe vielleicht auch mal ganz interessant gewesen. Ne? Gab es Arsen? Ja, nein. Manchmal kann man ja auch ein bisschen herausfinden, wenn man die Leute gar nicht danach gefragt haben. Je nach Zeit wird das vielleicht etwas schon Gängiges gewesen sein, gegen Ungeziefer Arsen zu Hause zu haben. Und damals war das aber nicht so mit den Verpackungen so wie heute. Also leider stand da nicht unbedingt drauf Arsen. Vorsicht, giftig, nicht schlucken oder so.
Und es wird ja wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein wie heute, dass die Verpackungen alle komplett bunt gelabelt sind. Wahrscheinlich ist das ja darauf zurückzuführen.
Absolut, ja. Also eigentlich, Verpackungen waren, das darf man sich nicht vorstellen, tatsächlich wie heute. Ne? Also weiß ich nicht, ich gehe in den Supermarkt, auf der Dose Pfirsich sind Pfirsiche drauf, auf der Dose Tomaten sind Tomaten drauf. Das wären, wenn es hochkommt, Dosen.
Ja.
Und oben drüber stand dann ein Schild vielleicht Tomaten da, Pfirsiche da. Im besten Falle waren sie tatsächlich gut sortiert und man hat das gekriegt, was man will. Hm. Und wenn es doof lief, hatte man Zucker und Arsen nebeneinander stehen. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte im Haushalt, aber das könnte tatsächlich passieren, wenn man das nicht etikettiert.
Das scheint ja auch öfter mal der Fall gewesen zu sein.
Ja, also zumindestens, was heißt öfters, aber zumindestens kam das tatsächlich mal vor, auch im Bereich Großbritannien, also nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, dass eine ganze Familie gestorben ist, weil man da aus Versehen Zucker, Arsen, schwierig.
Kann und ja mal passieren, kann ganz passieren. Normaler Montag eben.
Ja, ist dann irgendwie doof gelaufen. Mann. Ne? Ja, aber tatsächlich ist das passiert. Da hatte man dann auch weniger diese Verdachtsfälle, dass da jemand absichtlich umgebracht wurde. Ist. Wir sind ja genau in dieser Zeit, wo das dann eben halt immer mehr auftaucht. Und da wurde man halt stutzig. So, Moment, alle haben was davon gegessen, nur der Ehemann ist gestorben. Wieso? Ja. Also, ne, was hat der denn genommen, was alle anderen nicht genommen haben? Und vor allen Dingen kurz nach dem Abendessen. Und da sind wir eben halt, wenn man sich selbst oder den Kindern, ne, nach und nach einfach nur mal hier, ne, nimm ein Löffelchen, dann gewöhnt man sich dran, nimmt man aber so eine Dosis. So eine hohe Dosis, direkt ohne Gewöhnung, steht man natürlich davon. Und da befinden wir uns eben halt auch in den Giftmorden, wo man immer mehr das auch in die Erforschung kam. Also auch im Sinne der Medizin, dass man nachgeprüft hat, so das war ein Fremdeinwirken, das war ein Gift. Und dementsprechend sind auch viele Leichen tatsächlich, wie Anna, auch nochmal exhumiert worden.
Mhm. Gift galt ja auch, soweit ich das jetzt noch weiß, so als Frauenmethode, Menschen umzubringen. Kann man das so sagen oder ist das eher an den Haaren herbeigezogen?
Gute Frage, ne? Also ich glaube tatsächlich, viele Frauen sind damit eher in Verbindung gebracht worden, weil das dann halt vielleicht wirklich zu Hause passiert ist beim Kochen, ne, das Verabreichen, weil wirkte dann vielleicht nicht so auffällig. Aber ich muss ehrlich sagen, das wüsste ich gar nicht. Ob das so häufig, das wäre mal wirklich eine Sache, die müsste man vielleicht mal genauer nachprüfen. Sind Frauen wirklich eher die Giftmischerin oder nicht? Oder ist das halt einfach nur ein angehaftetes Klischee?
Ich meine, das könnte auch darauf zurückzuführen sein, Frauen sind nun mal auch körperlich nicht immer die Überlegeneren. Mhm. Es ist für eine Frau natürlich deutlich einfacher, wie du schon sagst, wenn man in der Küche arbeitet, dort was beizumischen, als vielleicht ein Kopf kleinere Frau jemanden Knüppel über den Kopf zu hauen. Vielleicht ist es da auch...
Ja, gut möglich. Also ich meine, wenn man die Möglichkeit hat und man zu Hause dafür zuständig ist, das Essen zu machen, die Kinder zu versorgen. Und wie gesagt, wenn wir eben halt zu den Zeiten noch sind, Verpackungen sind nicht das, was wir heute kennen, sondern das sind einheitlich aussehende Dosen, einheitlich aussehende Kartons, dann sind wir schnell dabei zu sagen, ja, okay, vielleicht hat die arme Frau sich auch einfach nur vertan in den Karton. Mein Gott, ne, das arme Weib. Und dann kommt da eben halt darauf dann irgendwann doch ja die Giftmischerin.
Das wäre nämlich meine nächste Frage, wenn denn doch das Gift theoretisch neben dem Zucker hätte stehen können, ob das denn tatsächlich gleich davon ausgegangen werden kann, dass jemand vorhatte, jemanden umzubringen. Ich meine, in diesem Fall scheint es ja relativ offensichtlich, wenn der Mann schon sagt, wenn die Frau noch nicht mal gestorben ist, dass er bald eine neue Frau haben sollte, würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Aber im Großen und Ganzen kann man ja dann davon nicht gleich ausgehen, dass es heimtückisch ist oder dass es gewollt war, oder?
Ja, ist so die Frage. Ne? Also in unserem Fall scheint es ja, also gegeben dem Fall, also wir sind ja da noch bei der Ermittlung, man hat die beiden eingesperrt und man hat also eben festgestellt, die Hausmagd hat nun mal den Kaffee serviert. Also ich würde das schon vielleicht als heimtückisch bezeichnen, wenn man da jemanden so, also vorausgesetzt, sie hat sie tatsächlich umgebracht.
Ja.
Dann ist es schon natürlich heimtückisch. Andersrum, wenn es wirklich ein Unfall war, dann...
Aber gerade mit dem Motiv der Liebesgeschichte,
ja.
Das klingt schon...
Absolut, ne? Das hat irgendwie, da behaftet das was. Vielleicht sind wir auch belastet, wir sind voller Vorurteile, man weiß es nicht. Das bringt uns ja auch irgendwie wieder zurück. Annas Tod, man bezichtigt die beiden, man hat herausgefunden, Arsen ist drin. Der erste Gutachter sagt, ja... Arsen schon drin, aber viel zu wenig. Aber das reicht ja nicht, denn es wurde tatsächlich noch ein zweiter Gutachter beauftragt. Und da sehen wir schon, wir befinden uns auch hier in einer Zeit der Gutachtenschlacht, möchte ich nahezu sagen. Denn der sagt, ja, die Dosis war zu gering, die wir festgestellt haben. Aber die gute Frau hat ja auch erbrochen.
Ja, also, natürlich. Ja, macht Sinn.
Macht Sinn, oder? Also ich meine, das ist ja tatsächlich so, der Körper versucht ja bei Giften auch zu reagieren. Das ist ganz natürlich. Und deswegen können wir gar nicht so viel Arsen feststellen. Was machen wir dann jetzt? Also, was hat man damals gemacht? Man hat trotzdem die beiden tatsächlich verurteilt zum Tode, wenn auch nur so gerade eben. Mhm. Also Zweifel waren wohl offensichtlich da und ich kann es ein bisschen verstehen, weil man weiß ja nicht, da sind wir eben halt, es ist ein Schlaganfall, wo der Schlaganfall durch Arsen ausgelöst wird, wenn man überhaupt damals, und das muss man sagen, diese Erkenntnis, dass zu viel Arsen Schlaganfälle auslöst, da sind wir jetzt in der Forschung.
Mhm.
Also auch da ja noch nicht mal so weit, dass wir das explizit feststellen können. Aber man sagt, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Könnte. Da sind wir eben halt so, gerade eben mit Zweifeln, man verurteilt die beiden zu Tode. Also es sieht schlecht für die beiden aus. Aber die Mutter unserer Dienstmagd, also von Gertrud, legt einen Gnadengesuch ein. Das gibt sie dem Anwalt ihrer Tochter und fordert ein weiteres Gutachten ein. Also wir haben jetzt Gutachten 1, sagt, nee, war kein Arsen. Gutachten 2 sagt, naja, doch, könnte Arsen. Und Gutachten 3 sagt, ja, keine Ahnung. Also es gibt keinen sicheren Beweis. Und ich glaube, eine ehrlichere Antwort weiß ich nicht, ob sie geben könnte. Also irgendwie werden alle drei in einem gewissen Maß für ihren Zeitpunkt tatsächlich recht haben. Und das müssen wir ja auch immer so sehen. Aus dem Zeitpunkt, ja. Mhm. Ist halt schwer, wenn man noch nicht alle Optionen so an Medizin hat, ne?
Also. Das stimmt. Da ist aber auch wieder die Frage des Motivs der Mutter von Gertrud. Gertrud, die Magd, will ja heiraten und zwar den, ja,
Heinrich.
Witwer,
ja.
Jetzt Witwer, dem eine Gastwirtschaft gehört. Das ist natürlich für eine Dienstmagd schon ein Aufstieg.
Absolut.
Und die Mutter profitiert ja auch davon.
Ja.
In dem Falle. Da ist ja dann die Frage, das geht mir jetzt nur gerade so durch den Kopf. Natürlich möchte sie erstens ihre Tochter nicht tot sehen.
Wäre zu hoffen, ja.
Und im Normalfall sollte das so sein. Und zweitens, wenn sie davon auch profitiert, natürlich gibt sie auch ein Gnadengesuch ein.
Genau.
Also.
Absolut, klar. Und das wurde ja auch tatsächlich an den preußischen Monarchen weitergereicht. Mhm. Denn das ist wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ein juristisches System, was, ich will nicht sagen, unserem komplett ähnelt. Da sind wir noch ein paar Schritte von entfernt. Aber tatsächlich die letzte Gewalt über ein Urteil, beziehungsweise dieses zu ändern, das hatte zu dem Zeitpunkt eben halt der preußische Monarch, der König von Preußen, wozu ja auch die Provinz Westfalen gehört hat, zu der Dortmund 1859 auch nun mal gehörte. Und tatsächlich kam es hier in diesem Falle, und das ist, glaube ich, etwas Besonderes, kam es dazu, dass die beiden Verurteilten, also Gertrud und Heinrich, der Todesstrafe entkam. Also sie wurden nicht umgebracht. Man hat es umgewandelt in lebenslängliche Zuchthausstrafe. Und selbst die, und das ist jetzt das Kuriose, wurde bis auf Weiteres nicht vollstreckt. Oder sprich, die wurden freigesprochen.
Das ist natürlich wirklich kurios. Aber da hätte ich noch eine Frage an dich, an die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht historisch so bewandert sind. Was ist denn eine Zuchthausstrafe?
Oh jo, stimmt. Zuchthaus ist schwierig. Zuchthaus darf man sich nicht vorstellen wie ein Gefängnis, aber ähnlich. Es ist also eine Institution, tatsächlich eine Unterkunft, wo Verurteilte, die eben halt nicht zu Tode verurteilt worden sind, sondern eben halt zu einer lebenslängen Haftstrafe, könnte man sagen, verurteilt worden sind, reingekommen sind. Es gab verschiedene Arten von Zuchthäusern. Es gab einmal die ja, man darf das nicht schönreden. Also Zuchthäuser wirklich schwierig. Da wurden nicht nur Verurteilte tatsächlich ja hingebracht, sondern auch Leute, die obdachlos waren. Auch ja Waisen konnte man dort vorfinden oder psychisch erkrankte Menschen. Also im Prinzip alle mehr oder weniger, die eben halt, und ich, die Zuschauer sehen das nicht, aber ich benutze die Anführungsstrichen, die unnütz für die gemeine Bevölkerung waren, also die nicht gearbeitet haben.
Die aus dem System rausgefallen sind.
Die aus dem System rausgefallen sind, dass man die eben halt wieder in geregelten Bahnen gelenkt hat, ja, dass die eben halt wieder arbeiten gehen oder eben halt sonst irgendwie etwas nachgehen. Und da unterscheidet das sich, die Leute haben nicht immer unbedingt regelmäßig Essen gekriegt, sondern immer nur mal so wieder, wurden auch Prügelstrafen ausgesetzt oder anderen sehr fragwürdigen, teilweise fragwürdigen Prozessen ausgeliefert. Also das war der erste Weg von, wir versuchen die Menschen eben halt auf den rechten Pfad zurückzubringen, aber noch wirklich ganz weit entfernt von dem, was wir heute als Gefängnis kennen. Tatsächlich. Genau. Fragwürdig, finde ich, der Ausgang irgendwie. Also wir haben eine Frau, die stirbt. Es gibt viele Hinweise zumindest dafür, die offensichtlich die Polizei hat, doch zu hinterfragen. Wir haben eine Medizin, die zu dem Zeitpunkt doch recht fortschrittlich ist, Gifte erkennen kann, feststellt und sagt, ja, die Frau, also und das finde ich ja so absurd, ne? Die Frau hat Arsen im Magen, wir finden es, aber trotzdem kriegen die beiden, sie werden zu Tode bestraft, es wird umgewandelt in eine eigentlich Zuchthausstrafe lebenslänglich, aber die wird nie umgesetzt. Ist total fragwürdig, oder? Da wird jemand umgebracht oder möglicherweise umgebracht und der wird nicht bestraft. Also,
ja. Obwohl sie ja quasi überführt werden.
Ja, genau, ne? Also trotz dieser wissenschaftlichen Erkenntnis, da ist Arsen. Also selbst wenn es ja nicht genug gewesen wäre, um sie umzubringen.
Und sie hatten ja auch die Motive, das zu tun. Also es liegt quasi aus heutiger Sicht alles vor, aber
wenn es nicht für Mord gereicht hätte, ne? Also heute, ich meine, wir sind ja beide keine Juristen, also dementsprechend, ne, liebe Leute, wir sind nur Historikerinnen, aber ich würde sagen, naja, es ist wenigstens ein versuchter Mord, oder? Oder zumindest eine schwere Körperverletzung. Also
hätte ich jetzt auch so gedeutet.
Oder? Also da komme ich noch nicht so ganz hinter. Aber
also selbst wenn man es jetzt wohlwollend auslegt und sagt, die gute Gertrud hat vielleicht doch statt Zucker in den Kaffee Arsen gemischt und es nicht gewusst, wäre es ja trotzdem eine Körperverletzung.
Absolut, ne? Also würde ich jetzt auch so, also zumindest so als Laie würde ich auch sagen, naja, okay, das war nicht beabsichtigt. Trotzdem ist da jemand möglicherweise zu Tode gekommen. Also, es ist auch die Frage, wenn das heute, also Hoffentlich passiert das heutzutage nicht mehr. Aber wie da dann umgegangen wird, also ob man das hundertprozentig, das kribbelt sich ja so bei mir im Kopf. Ne? Könnte man das heute so exakt feststellen?
War es denn zu der Zeit auch noch so, das weiß ich nämlich aus früherer Zeit, dass man ein Geständnis gebraucht hat?
Ja, tatsächlich. Also da ist die Rechtsprechung ja auch immer noch ein bisschen anders. Es gab lange, lange Zeit das Problem, dass man tatsächlich ein Geständnis gebraucht hat. Also dass Beweise nicht ausreichend waren, beziehungsweise nicht unbedingt. Also da sind wir schon langsam in dem Wechsel, dass das immer mehr kommt, aber halt nicht immer unbedingt ausschließlich. Ich gehe davon aus, obwohl wir keine Zeugenprotokolle hier haben, also die sind da nicht beigefügt gewesen, das sagt ja auch schon manchmal was aus. Denn wir müssen ja auch als HistorikerInnen lernen, aus den Sachen, die wir nicht haben, ja manchmal auch Schlüsse zu ziehen.
Genau.
Und manchmal ist es ja dann auch so, wenn da nichts ist, dann gab es da vielleicht wirklich nichts. Zumindest ist das ein guter Indikator, denn wenn man ein Geständnis will, wo ein Wille ist, ist es auch meistens ein Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir beide kommen ja auch aus der frühen Neuzeit, ja, aus der etwas früheren.
Da gab es Wege.
Da gab es Wege, also sehr, sehr unschöne Wege, genau, aber
das wurde ja auch genau aus den Gründen nach und nach unterbunden.
Genau, genau.
Weil so viele Menschen verurteilt wurden, die halt gestanden haben, aufgrund der Wege, die es da gab und nicht aufgrund der Schuldigkeit, die sie hatten.
Korrekt, weil wenn man will, kann man jedem zu allen zwingen, also das wissen wir, also für die Zuhörenden da draußen, wir beide haben im Schwerpunkt Hexenverfolgung ein bisschen uns zugute getan oder so. Und da reden wir wirklich von Folterung und zwar so lange, bis man das gekriegt hat, was man hören wollte. Und in der Tat dauert das sehr, 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 sehr lange, bis genau diese Verfahren halt geändert worden sind. Also das kommt erst nach und nach und selbst dann ist die Folter zwar nicht mehr zulässig, aber das Geständnis noch erforderlich. Naja, der ein oder andere kann sich das vielleicht vorstellen, wie das dann zu Gange ging. Nicht immer unbedingt, das muss man auch dazu sagen, aber es gibt eben halt diese Fälle. Und hier ist eben halt die Frage, war das hier auch so? Oder eben halt nicht. Also wurden die beiden vielleicht gezwungen? Wurden sie deswegen zu Tode verurteilt oder nicht? Wir haben diese Dokumente nicht. Was nicht heißt, dass sie nicht existieren, denn das muss man auch immer sagen. Man findet immer wieder in den Archiven der Städte, Kreise, Länder, immer neue Dokumente, die halt verzeichnet werden. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwann aufgelöst. Und wenn nicht, müssen wir wohl damit leben, auf ewig zu rätseln, befürchte ich.
Also stellt sich jetzt am Ende dann doch wieder die Frage wie am Anfang, war es jetzt ein Giftmord oder war es doch nur ein Schlaganfall?
Genau, das werden wir wohl nie wissen. Also wenn du mich persönlich fragst, ich würde schon, glaube ich, darauf tippen, dass es ein Giftmord war.
Ich glaube auch.
Ich glaube auch. Das ist ja nur unsere persönliche Meinung. Ihr habt also die Sachlage mitbekommen. Könnt euch ja auch gerne selber mal ein bisschen informieren, wie ihr das Thema findet und euch eure eigene Meinung dazu bilden. War es jetzt ein Giftmord? Ja oder nein? Wir hoffen, euch hat der Einstieg zur ersten Preußen-Crime-Spezialfolge gefallen. Wir hören uns zum nächsten Advent, also bereitet euch schon mal vor, holt euch ein Glühwein, Kakao und Plätzchen eurer Wahl und wir hören euch das nächste Mal. Bis dahin,
tschüss.
Schöne Adventszeit.
Kurios. Ein offensichtlicher Mord und eine Überführung der Täter führte nicht zu einer Vollstreckung der Verurteilung. Kurios geht es hier auch am nächsten Freitag, am Nikolaustag, weiter. Wenn sich das sechste Türchen für eine finstere Henkersgeschichte vom März 1900 öffnet. Aber auch da kommt alles anders als erwartet. Denn was, wenn der Henker in Wirklichkeit... Nein. Wir verraten nichts. Da müssen Sie schon selber Hand anlegen und sich nächste Woche wieder auf Spotify, Apple Music oder über unsere Homepage einschalten. Für alle Krimi-Fans ist Freitag der 13. dann ein Muss. Der Fall aus dem 19. Jahrhundert ereignete sich an einem frostigen Wintertag. Ein grausamer Leichenfund auf einem zugefrorenen Teich sorgt für kaltes Entsetzen und heiße Beschuldigungen. Kurz vor Weihnachten ersehnte Entspannung. Denn der Film Der Hauptmann von Köpenick, 1956 mit Heinz Rühmann gedreht, basiert auf einer echten Begebenheit aus dem Jahr 1906. Und da geht es um Betrug und Raub. Und nicht zuletzt wird der Gesellschaft ein ewig gültiger Spiegel vorgehalten, in dem sich unkritischer Gehorsam und Standesdünkel bis heute widerspiegelt. Und bis dahin empfehlen wir Tee, Kerzenlicht, Wolldecke und ein guter Krimi in Reichweite.